Wir möchten heute kurz unser Projekt aus Schleswig-Holstein vorstellen. Kurz ZASCH, Zukunftsszenario Altenhilfe in Schleswig-Holstein mit dem Zeitraum von einer Generation 2030-45. Kurz unsere Agenda. Wir wollen erstmal die Fakten kurz präsentieren, dann über den Ablauf sprechen, dann darüber sprechen, wie wir eben die subjektiven Altersbilder erhoben haben durch einen sehr partizipativen Prozess, wie wir dann eben auf die gesellschaftlichen Zukunftsbilder gekommen sind, wie wir die Trendanalysen, die wir als Grundlage in unserem Projekt mit den UN-Nachhaltigkeitszielen verbunden haben, durch den gesamten Prozess. Zum Schluss die zentralen Projektergebnisse und was man von diesem Projekt als transformatives Projekt lernen kann. Dann kurz zu den Fakten. Also das Projekt lief jetzt vom Sommer 2016 bis 2018. Wir haben das gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein durchgeführt, die dort alle Kontakte auf der regionalen Ebene für uns hergestellt haben. Also es war der Praxispartner und wir waren die wissenschaftliche Seite. Wir hatten zwei Laborregionen. Das war einmal der Kreis Nordfriesland und Segeberg in Schleswig-Holstein. Wir hatten insgesamt über 565 Teilnehmerinnen, die sich aufgeteilt haben in die Teilnahme an Workshops, an Zukunftswerkstätten und wir hatten auch eine Online-Beteiligung im Sommer und das große Finale war dann eine Zukunftskonferenz, an der 170 Teilnehmer teilgenommen haben. Wir haben auch vier ISO-Texte in unserer eigenen Reihe publiziert und mehrere Aufsätze darüber verfasst. Die Medienpräsenz war sehr regional. Das NDR hat über uns berichtet. Wir hatten auch in Zukunftswerkstätten immer wieder Journalisten dabei, die darüber dann berichtet haben. Als Veranstaltung, wir waren im Gemeindekongress Schleswig-Holstein vertreten, haben dort unser Projekt präsentiert, auch in den Sozialausschüssen, in den Laborregionen. Intern aufgestellt waren wir mit einer Steuerungsgruppe und einem Beirat, um eben das große Spektrum an Stakeholdern repräsentieren zu können. Und alle Informationen finden Sie auch noch auf der Seite ZASCH 2045. Ja, unser großes Statement war überall gut alt werden, auch im regionalen Raum. Dazu hatten wir uns einen sehr partizipativen Prozessablauf überlegt, aber immer fundierend auf wissenschaftlichen Informationen. Also wir haben 7 Trendanalysen am Anfang aufgestellt. Auf dieser Grundlage haben wir dann die erste Workshop-Welle durchgeführt, um Szenarien zu generieren. Also wie stellen sich die Leute überhaupt ihr Leben in ländlichen Regionen bis 2030-45 vor? Dann haben wir nochmal ein großes Spektrum abgefragt mit der Online-Befragung. Diese Ergebnisse flossen dann ein in die zweite Workshop-Welle, wo wir eben geschaut haben, wie kann dieses theoretische Denken, was wir wollen, in die Realität umgesetzt werden. Das große Finale des Prozesses war dann eben die Zukunftskonferenz, wo verschiedene Zukunftstalks stattfanden zu den verschiedenen Trends. Und ein Ergebnis der Zukunftskonferenz ist das Zukunftsmanifest mit 4 Pfaden, auf das wir dann später nochmal kurz eingehen. Die Altersbilder. Wir haben als programmatische Frage für das Projekt uns gestellt, wie können wir überall alt werden? Und da kann man auf verschiedenen Ebenen agieren und die Frage beantworten. Einerseits kann man die subjektiven Zukunftsbilder erfassen von den Individuen, also wie wollen wir als Person alt werden? Und dann, wie will die Gesellschaft alt werden? Wie wollen wir in einem gesellschaftlichen Umfeld unsere Zukunft gestalten? Da haben wir festgestellt, es gibt Differenzen zwischen dem, was wir persönlich wollen und was die Gesellschaft möchte. Zum subjektiven Zukunftsbildern haben wir uns besonders in der Online-Beteiligung befasst mit 321 Teilnehmern. Wir haben die Fragen so gestellt, dass wir sie mit dem Deutschen Alterssurvey vergleichen könnten, um eine gewisse Validität zu bekommen. Ein zentrales Ergebnis von der DEAS 2014 ist, dass zwischen 96 und 2014 sich ein positiver Wandel der Altersbilder vollzogen hat. Das haben wir mit unseren Ergebnissen verglichen. Und hier kann man ganz klar sehen, es gibt schon einen Unterschied, also eben die Prozentanzahl bei uns im Projekt, die das Zukunftsbild etwas schlechter karikieren, ist etwas höher als im DEAS. Daraus haben wir dann ein ISO-ZASCH Altersbild-Score erstellt, um eben das Ganze differenzierter nochmal zu betrachten. Und da kam das Ergebnis raus, dass 61% der Befragten ein positives Altersbild haben, während 38% der Befragten ein eher negatives Altersbild aufweisen. Und der Frage sind wir natürlich nachgegangen, warum ist das so?
Ja, und wir haben, jetzt kommen wir zur gesellschaftlichen Dimension, weil die natürlich doch einen erheblichen Einfluss auf die subjektiven Zukunftskonzepte hat. Und wir haben in diesem Projekt versucht, aufgrund der Trendanalysen, die Frau Peter schon angesprochen hat, sozusagen verschiedene Ausprägungen dieser Trends zu formulieren. Und die haben in einer morphologischen Matrix dann in dieser ersten Welt der Zukunftskonferenz mit den Teilnehmern diskutiert und in einer etwas abgespeckten Version in die Online-Beteiligung eingespeist. Das heißt, wir wollten wissen, wie schätzen die Teilnehmer die Entwicklung der Zukunft ein und was halten sie eigentlich für wünschenswert, was möchten sie? Dies haben wir in Beziehung gesetzt, das kann man hier in diesem Raum jetzt nur andeuten, die Trends haben wir in Beziehung gesetzt zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, den Sustainable Development Goals, die ja heutzutage maßgeblich sind für alle Nachhaltigkeitsprogramme der lokalen und auch der anderen Gebietskörperschaften. Der entscheidende und für uns überraschende Ergebnis war diese Diskrepanz von wünschenswert und wahrscheinlich. Wir haben also die Szenarien, die wir gleich nochmal inhaltlich darstellen werden. Es gibt also Szenarien, die sozusagen eher ein wünschenswertes Potenzial hatten und erstaunlicherweise, für uns erstaunlicherweise, war es genau gegenläufig. Die Szenarien, die Leute für wünschenswert hielten, hielten sie für wenig wahrscheinlich. Und zwar fast genau gegenläufig. Das war für uns wirklich frappierend, äußerst frappierend, weil das natürlich die Prägung der subjektiven Zukunftsbilder mit massiv beeinflusst. Weil die Menschen natürlich nur das überhaupt wünschen wollen, zum Teil, was sie in sehr in eindimensionalen Befragungen überhaupt für wahrscheinlich halten. Genau gegenläufig. Und wir können darauf inhaltlich noch genau, wir beschreiben kurz die beiden Szenarien. Wir haben dann die beiden Szenarien verdichtet in zwei grundlegende, Szenarien 1 hoch 2, also das zweite Szenario mit dem ersten verbunden. Und dieses erste Szenario war das sozusagen, was überwiegend als wünschenswert gehalten wird, von fast allen, nämlich Autonomie und Prävention in der Altenhilfe. Das ist sozusagen die Verdichtung dieser Formulierung. Und eine Reihe von Dimensionen, Sozialstaat bietet eine starke Stütze, auch ein Grundeinkommen wird von den Leuten als eine Form der Grundsicherung gewünscht, soziale Netzwerke, Lebensqualität ist hoch und die Altenhilfe in einer guten Ausgangsposition. Die Idee sozusagen gutes Leben, Gerechtigkeit und Daseinsmächtigkeit in diesem Szenario. Wir haben das in Manifest übersetzt, das heißt, ich bleibe jetzt bei der positiven Vision. Die andere Vision, die haben wir jetzt gar nicht als Folie, fällt mir gerade auf. Die andere Vision, hast du die Formulierung noch im Kopf? Wir merken uns leider nicht alles. Die andere Vision ist sozusagen eine eher individualisierte Gesellschaft, in der zentrale Parameter die Privatisierung der Altenhilfe ist, in der technologische Kontakte an die Stelle sozialer Kontakte treten. Es gab auch einen kleinen Teil, 10% der Beteiligten, die fanden selbst das wünschenswert, aber der überwiegende Teil nicht. Und dieses zweite Szenario 4, das lässt uns im Hintergrund stehen, worauf es hinausläuft, worauf die Ziele waren, ich will jetzt mal die von der positiven Ergebnissen weitermachen, Grundsicherheit durch Begegnung und Grundeinkommen, Entsäulung und Koproduktion in der Pflege, Technologie soll dienen, nicht herrschen, Mobilitätssteigerung, das Quartier. Wenn Sie das genau interessiert, Sie finden auch die Vorträge der Zukunftskonferenz auch als im Video. Also waren teilweise äußerst pfiffige Vorträge. Wir haben die auch alle dokumentiert. Es ist auch eine Publikation dazu erschienen, die auch wieder heruntergeladen werden kann oder eben käuflich bestellt werden kann. also erworben werden als Druckfassung. Das ist dieser Ergebnisbericht. Wir kommen nun schon zum Abschluss unseres Vortrages. Die Idee ist, wir haben uns noch überlegt, was kann man hier auch für diesen Kongress beitragen. Und dabei fiel uns, da wir in diesem Grenzbereich von Nachhaltigkeitsforschung und Sozialpolitikforschung operieren, auf, dass es einen Begriff gibt, der in der Sozialpolitikforschung eine geringe Rolle spielt in der Vergangenheit, aber mittlerweile in der Nachhaltigkeitsforschung eine große Rolle, mittlerweile aber auch auf der Homepage der DGG auftaucht, nämlich transformative Forschung. Ja, ein solcher Begriff. Und, aber diese transformative Forschung wird verstanden hier sozusagen als transdisziplinäre Forschung. Ja, also hier in der DGG bezeichnet das transdisziplinär. Gemeint ist damit sozusagen, dass dass nicht nur mehrere Fächer, sondern dass auch sozusagen Praxis verknüpft wird mit Aktivitäten der Wissenschaft. Wir sind der Auffassung, also ich persönlich bin der Auffassung, dass das ein etwas eigentümlicher Transdisziplinaritätsbegriff ist. Also Mittelstraße, ein Wissenschaftsforscher, hat es eigentlich ganz schön formuliert, wie er eigentlich im großen im internationalen Bereich verwendet wird, nämlich, dass wir sozusagen uns aus den disziplinären Grenzen lösen, aber sozusagen überdisziplinäre, sozusagen transdisziplinäre, neue Disziplinen formulieren und entwickeln. Also ein Klassiker in der historischen Entwicklung ist die soziale Arbeit zum Beispiel oder die Gerontologie, gab es früher auch nicht, also wo sozusagen aus interdisziplinären Kontexten sozusagen neue Disziplinen entstanden sind. Wir halten das aber für eine relevante Frage, weil in der Tat dahinter steckt eine spannende Kontroverse und eine spannende Diskussion über die Frage, welche Rolle spielen sozusagen nichtwissenschaftliche Akteure, nichtwissenschaftliches Wissen, wie beziehen wir das ein, welchen Stellenwert hat es? Und in diesem Projekt, und das kann ich zum Abschluss sagen, in diesem Projekt haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir als Wissenschaftler gerade in einem solch eng mit der Praxis verbundenen Projekt absolut darauf angewiesen sind, nicht nur, dass die Akteure unsere Intentionen verstehen, sondern eben auch, das ist eine wichtige Erfahrung, die ich in vielen Projekten gemacht habe, dass wir die Kontrolle über sämtliche wissenschaftlichen Prozesse haben. Also es ist nicht bei allen Fördergebern der Fall, in diesem Fall war es der Fall, dass wir uns komplette Autonomie über die Veröffentlichungsstrategien ausbedungen haben. Sie wissen, dass wer von Ihnen Drittmittelforschung ist, das ist nicht selbstverständlich. Aber das ist ein Teil der Frage, also wie wird Forschung im Kontext mit Praxis möglich? Das war unser Versuch. Wir danken für die Aufmerksamkeit und freuen uns über Ihre Fragen. Bitte? Wir haben noch einen. Oh, und ich habe noch eine Folie, Entschuldigung, halt. Ah! Oh gut, okay, Entschuldigung, das war so eine langsame Folie, ja. Also das war unser, pardon, dann sag du mal die letzten Sätze.
Oh ja.
Ja, das darfst du.
Die wichtigsten Take-Home-Messages, ja. Also eben genau das, was wir gerade eben gesagt haben, eben dass dieses subjektive und gesellschaftliche Zukunftsbild im Alter in einem Projekt erhoben werden kann, verknüpft werden muss und gemeinsam auch diskutiert werden muss. Mit einem sehr starken partizipativen Charakter. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir eben einen Mix an Methoden angewendet haben über diesen Projektprozess hinaus. Das Ziel muss eben sein, ein ganzheitliches Bild zu schaffen, um Synergien und Konflikte aufzudecken, zu erkennen und auch zu untersuchen. Zum Beispiel ist da halt das Konträre von Trends wie Technologie und Pflege, die dann gemeinsam diskutiert werden können. Und drittens ja die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist nicht besonders geradlinig, aber ertragreich und spannend. Jetzt.